Herzlich willkommen beim Podcast It's All Crazy, dem Podcast für Sozialpsychiatrie von und mit Beate Pinkert. Die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland, kurz AGPR, ermöglicht mir, in diesem Podcast mit Menschen ins Gespräch zu kommen und über deren Aufgaben, Anliegen oder Vision zu berichten. Der Bereich Sozialpsychiatrie hat sich stetig weiterentwickelt. Rechtliche Rahmenbedingungen und persönliches Engagement führten zu der heutigen Form dieses Sektors. Ich selbst arbeite seit circa 10 Jahren für Vereine und Verbände aus dem Bereich Gemeindepsychiatrie und habe viele interessante Menschen kennengelernt. Für die AGPR leite ich Projekte, beschaffe Drittmittel, plane Veranstaltungen und Studienreisen und kümmere mich um die Themen Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Meine Interviewpartner werden selbst in diesem Bereich tätig sein oder eine Psychiatrieerfahrung haben. Ja, hallo, herzlich willkommen, Stefan Hekermann. Ich freue mich, dass wir beide heute die nächste Folge für unseren Podcast machen. Heute geht es um das Thema Peers und da bist du ja ziemlicher Fachmann. Vielleicht erzählst du uns mal, wie es dazu kam, wer du bist und wo du gerade arbeitest.
Ja, ob ich jetzt natürlich Fachmann für Peers bin, weiß ich gar nicht, weil ich gehöre zu der professionellen Seite. Ich spreche ja auch lieber von Genesungsbegleitern, aber da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Also ich bin Stefan Hekermann, bin 53 Jahre, wohne in Wuppertal und arbeite aber jetzt schon seit über 15 Jahren in Düsseldorf mit meinem Unternehmen, das heißt Zukunft Leben. Und wir machen seitdem ambulante Eingliederungshilfe. Ich habe das früher auch in Wuppertal mal gemacht, bei einem kleinen Anbieter, betreutes Wohnen sozusagen, und jetzt halt seit langem schon in Düsseldorf. Ich habe zuerst das mit einer Geschäftspartnerin zusammen gemacht. Die ist dann nach 10 Jahren aus dem Unternehmen ausgestiegen. Und wir unterstützen halt Menschen in ihren eigenen Wohnungen. Wir haben gar keine Wohngemeinschaften. Wir haben zurzeit ungefähr 100 Klienten, die wir unterstützen. 16 Kollegen in der Bezugsbetreuung. Und davon halt 2 Genesungsbegleiter zurzeit.
Von den 16 Mitarbeitern?
Von den 16, genau.
Aber du bist, also das ist ja das eine sozusagen, dass du Peers beschäftigst. Das andere ist aber, dass du ja auch im Landesverband sehr aktiv vertreten bist als Landessprecher der Ex-In des Landesverbandes in NRW.
Genau, also ich habe auch die Ex-In-Trainerausbildung gemacht, um halt selber die Qualifizierungskurse zum Ex-In-Genesungsbegleiter auch anbieten zu können. Habe das aber nie gemacht bisher, weil dafür fehlt mir quasi tatsächlich die Zeit. Der Plan war mal ein anderer, aber deswegen bin ich halt auf verschiedenen Ebenen im Bezug auf die Ex-In-Genesungsbegleitung auch engagiere ich mich. Also ich bin in einem Qualitätsgremium, wo halt die Kurse für die Ex-In-Genesungsbegleitung in Deutschland zertifiziert werden. Und ich bin jetzt seit Sommer diesen Jahres Landessprecher für die Genesungsbegleiter, die halt zum Ex-In-Verein Deutschland zugehörig sich fühlen.
Und du bist Landesvertreter oder Landessprecher. Wie kommst du dann zu der Position in einem Peer-Verband doch eigentlich?
Ach ja, bei dem Verein Ex in Deutschland sind ja unterschiedliche Berufsgruppen vertreten, natürlich auch sehr viele Genesungsbegleiter, aber auch viele Professionelle, die halt Ex in Trainer sind, Ex in Kurse veranstalten. Und mir liegt das Thema Ex-In-Genesungsbegleitung halt sehr am Herzen und deswegen engagiere ich mich da halt.
Und bist dann gewählt worden?
Ja, genau. Es gab im Sommer diesen Jahres eine Wahl hier in Nordrhein-Westfalen und bin dann halt mit der Bettina Janke, die in Viersen bei dem Stefan Kordert-Sitzen arbeitet, bin ich da halt gewählt worden gemeinsam. Genau.
Das heißt also auch sozusagen ein Tandem aus Genesungsbegleitung und professionell.
Ja, ganz genau.
Wie kommt es dazu, dass das dein Herzensthema ist?
Ja, das ist eine schöne Frage, die mich auch wirklich, du hattest mir die Frage ja schon so vorher zugeschickt und die hat mich auch so ein bisschen beschäftigt, dass ich gedacht habe, wie lange geht das eigentlich schon zurück, dass ich damit so ein bisschen beschäftigt bin, und das war schon zu Beginn auch als wir mit Zukunftsleben angefangen haben, waren wir immer auch mit der Frage beschäftigt, wie beteiligen wir die Menschen, die wir unterstützen, an den Prozessen, und zwar nicht nur an ihren eigenen Unterstützungsprozessen individuell, sondern auch an den Prozessen in unserer Firma, ja, was so organisatorische Fragen oder sowas angeht. Das ist schon immer ein wichtiges Thema für mich gewesen, die Menschen mit einzubeziehen in alle Angelegenheiten, die sie auch betreffen, also auch in organisatorische Angelegenheiten zum Beispiel und in strukturelle. Und dann haben wir damals, als wir angefangen haben mit Zukunftsleben, haben wir dann so Sachen ausprobiert, haben wir mal so eine offene Teamsitzung gemacht. Machen wir jetzt immer noch in der Hoffnung, die Menschen kämen dann und würden auch mit uns über organisatorische Fragestellungen diskutieren. Das
In
tun
der
sie
Hoff,
aber
wollte ich
nicht.
gerade sagen, das hörte sich auch schon
Ja,
so an.
das
Okay.
tun sie aber nicht, weil es halt natürlich immer dieses Gefälle gibt zwischen Hilfesuchendem und Helfer. So, und dann habe ich halt irgendwann einen Vortrag von dem Jörg Utschakowski gehört, der ja dieses Exim-Projekt auf EU-Ebene vorangetrieben hat. Und da war ich ganz begeistert von, weil es dann halt darum geht, dass man sich ins Team Erfahrene reinholt. Und die sind dann mit den anderen professionellen Helfern auf Augenhöhe. Ja, und das ist halt eine ganz andere, ja, das ist eine ganz andere Situation. Da versucht man nicht eine Augenhöhe künstlich herzustellen, sondern man hat dann, das ist dann ein Kollege, wie andere Kollegen und Kolleginnen halt auch.
Und das heißt, du hast dann auf fertig ausgebildete Ex-In-Berater zurückgegriffen und Beraterinnen und hast die in dein Team geholt.
Ja, das war so, wir haben dann schnell Kontakt aufgenommen zu den Leuten, die in Köln damals die erste Ausbildung gemacht haben. Das war ja noch unter der Schirmherrschaft der AGPR. Und haben dann Frau Westphal hat dann bei uns Praktikum gemacht. Und die haben wir dann,
Jana Westphal.
ja, die Jana
Naja, die
Westphal,
kenne ich
genau.
auch.
Ja, die ist ja relativ bekannt in der Szene, die arbeitet leider nicht mehr bei uns, aber die hat lange bei uns gearbeitet, war unsere erste Genesungsbegleiterin. Und die hat dann Praktikum gemacht und die haben wir dann direkt angestellt, weil klar war, die brauchen wir.
Und in welcher Funktion?
Ja, das mit der Funktion ist bei den Genesungsbegleitern ja immer so eine Sache, weil, also ich bin der festen Überzeugung, dass man Genesungsbegleiter nicht wie andere Kollegen und Kolleginnen einfach irgendwo einsetzen kann. Also man kann nicht eine Stellenbeschreibung machen und dann setzt man die halt in dem Bereich ein oder sucht sich jemanden für den Bereich, wo man die vorgesehen hat, sondern das ist immer so ein interaktiver Prozess miteinander. Das heißt, es geht eigentlich mehr um eine Grundsatzentscheidung im Unternehmen. Wollen wir Genesungsbegleiter beschäftigen? Und dann stellt man jemanden ein oder macht ein Praktikum. Am besten hat man natürlich auch zwei. Mit einem ist immer schwierig. Und dann gibt es halt einen gemeinsamen Prozess. Und bei der Jana Westphal war das eigentlich ganz schön, oder kann man das im Rückblick auch ganz schön sehen. Wir hatten halt so die Idee, naja, die geht zu den Klienten und macht so Klientenkontakte und unterstützt die Klienten. Und dann stellte sich aber schnell raus, dass das nichts für sie ist. So, und dann hat sich halt so eine Entwicklung begonnen, sodass die quasi, ja, die hat mehr so im Rahmen der Organisation gearbeitet. Also die war fürs Team da, die war für die einzelnen Kollegen und Kolleginnen Ansprechpartnerin, die hat die Leitung beraten. Also die hat auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen ihre Erfahrungssicht quasi mit eingebracht. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch weiter verändert. Also jetzt haben wir zwei andere Genesungsbegleiter. Und wir versuchen halt immer mit den Kollegen dann in Austausch zu gelangen, was eine gute Arbeit für sie ist, wo sie ihr Erfahrungswissen auch wirklich gut einsetzen können.
Also ist das eher so ein, ja, hattest du ja schon gesagt, so ein interaktives Miteinander, wo man irgendwie absteckt, sozusagen, wo liegen die einzelnen Schwerpunkte oder Vorlieben und die nutzt man dann eben auch wirklich in voller Breite sozusagen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Ja.
Also gar nicht, man hat ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil quasi dieser Moment, wo Peers mit Peers sprechen, da wird dann alles so anders und die haben halt einen anderen Zugang und es wird einfacher sozusagen ins Hilfesystem einzusteigen. Aber das ist dann nicht unbedingt euer Ansatz, mit denen in die Zusammenarbeit zu kommen, sondern eher ja die eigenen Kompetenzen sozusagen zu fördern.
Ja, genau, also die eigenen Kompetenzen, du meinst jetzt
Der
unsere
Peers,
Kompetenzen.
naja, der Peers auch, ne? Also die halt die Stärken sozusagen weiter zu nutzen für euch so. Als Unternehmen.
Ja, ich würde eher das vielleicht ein bisschen andersrum formulieren. Also ich glaube, ja doch, also wir als Unternehmen nutzen die Peers, um uns quasi mit den Fragen von psychischer Erkrankung, von Gesundheit, von Stigmatisierung auseinanderzusetzen. Es ist eher ein Prozess, der andersrum verläuft. Also wir stellen die nicht ein, damit die Klienten unterstützen. Das natürlich auch. Ja, das ist aber ein Effekt, der quasi sowieso passiert. Aber der wichtigere Aspekt ist aus meiner Sicht wirklich die Unterstützung des Unternehmens und des Teams. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass wir in der Psychiatrie wirklich eine lange und unselige Geschichte haben. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, von vornherein sehr stark abzuwerten und mit vielerlei Stigmata zu belegen. Ja, und da sind wir natürlich alle, auch ich und auch alle anderen Kollegen mit beschäftigt, weil wir halt aus dieser Kultur kommen und in dieser Kultur groß geworden sind. Und die Frage, wie kann man damit gut umgehen, die beantwortet sich aus meiner Sicht wirklich in der Einstellung von Genesungsbegleitern, ja. Weil man da jemanden gegenüber hat und der erfüllt halt nicht diese Stigmata von Gefährlichkeit, Unberechenbarkeit und so weiter, sondern mit dem bin ich im Austausch. Und dann verringern sich diese Aspekte.
Also hat das einen ganz starken Anti-Stigma-Effekt auch sozusagen, dass ihr die so einbindet. Und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr fort, also sag erstmal was dazu, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, weshalb ich auch, also ich persönlich auch, das so vorangetrieben habe und das auch für mich. Also ich habe mich immer so mit der Frage beschäftigt, wie kommt das eigentlich, dass ich ausgerechnet in diesem Arbeitsbereich gelandet bin? Ja, ich habe keine Angehörige, die psychisch krank sind. Ich selbst bin auch davon verschont und habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie kommt das? Und das hat viel auch mit meiner christlichen Herkunft zu tun. Also mein Vater war Geistlicher oder ist Geistlicher. Und da ist ja dieser Aspekt, wer den niedrigsten meiner Brüder was hilft, ja, der ist der richtige Typ. Und das schwingt bei mir. Ich habe jetzt mit der Kirche gar nichts mehr zu tun, schon seit Jahrzehnten, aber das schwingt natürlich enorm mit. Und ich glaube, psychisch Kranke gehören zu der am meisten stigmatisierten Gruppe in unserer Gesellschaft. Ja, wenn man auch, ja, Punkt. Und
Und dadurch begründet sich ja dann auch wahrscheinlich wirklich, dass es deine Herzensangelegenheit
ja.
sozusagen ist, ne? Ja. Also du hast gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile zwei neue Peers und die arbeiten jetzt auch in anderen Aufgabenfeldern. Also die Frau Westphal, die war so sehr organisatorisch sozusagen tätig. Und jetzt, was machen die beiden, die jetzt für euch tätig sind?
Ach ja, das sind unterschiedliche Aufgabenbereiche, ne? Also wichtig ist natürlich nach wie vor, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich die Einbindung ins Team, ja, dass die da wirklich Ansprechpartner für die Kollegen und Kolleginnen sind, dass die an den Teamsitzungen, an den Supervisionen teilnehmen, an den Prozessreflexionen, das sind bei uns so die Fallbesprechungen, die nennen wir ein bisschen anders. Dass die daran beteiligt sind, dann versuchen wir ja das Konzept des offenen Dialogs bei Zukunft Leben auch umzusetzen. Das heißt, da ist wichtig, dass da auch in der Moderation der Netzwerkgespräche jemand von der Genesungsbegleitung mit dabei ist. Der Kollege macht die Erstgespräche bei uns mit einer anderen Kollegin zusammen oder auch alleine, je nachdem. Und die arbeiten natürlich auch ganz normal mit den Klienten zusammen. Ne? Das heißt, die machen eine Recovery-Gruppe, wenn man eine machen dürfte jetzt in Corona-Zeiten. Aber die machen auch die normalen Unterstützungsprozesse, die in der ambulanten Eingliederungshilfe halt
Anstehen.
stattfinden, anstehen, genau. Ne? Die begleiten die Menschen zum Arzt und zum Einkaufen und so weiter.
Also auch so, ja, Eingliederungshilfe eben, ja. Und was siehst du da als besondere Stärke an für die, also insbesondere jetzt für diese Klientenarbeit auch, wo, also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, was ich so mitbekommen habe und was mich auch sehr beeindruckt hat, war, als wir da in Groningen waren und uns in der Klinik mal die Arbeit mit den Peers und so angehört haben, dass die halt alle so gesagt haben, es gibt so einen besonderen Moment, wenn Peers mit im Boot sind, hat man das Gefühl, der Betroffene oder die Betroffene äußert sich ganz anders oder kann sich ganz anders öffnen, als das bei uns Professionellen oft der Fall ist. Hast du dieses Gefühl auch? Also wenn du sagst, in Erstgesprächen zum Beispiel sind die halt auch stark vertreten, dass das ja so ein besonderer Moment ist und eben für euch auch den Zugang erleichtert sozusagen. Also für euch als Unternehmen umgekehrt, aber natürlich für die Betroffenen selbst und für die Hilfesuchenden.
Genau, das ist das Ziel, das ist das Ziel, weshalb wir das auch machen. Weil es ist natürlich so, dass viele Menschen, die bei uns anfragen oder für die angefragt wird, auch von Sozialarbeitern aus der Klinik oder so, die haben natürlich schon auch viele schlechte Erfahrungen mit dem psychiatrischen Hilfesystem gemacht. Das heißt, die sind häufig voreingenommen, die sind häufig sehr skeptisch und sehr vorsichtig. Und ja, dem versuchen wir ein bisschen, also zu begegnen, indem wir halt auch mit den Genesungsbegleitern da arbeiten, um da ein etwas vertrauensvolles Verhältnis vielleicht zu schaffen. Ich kann das jetzt nicht belegen, dass ich sage, wir haben aber jetzt, seitdem wir das so machen, so und so viel mehr Anfragen oder aus so und so viel Erstgesprächen ergeben sich auch wirklich mehr konkrete Kontakte und Unterstützungsprozesse. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber das Ziel ist genau so, ja.
Ja, ihr arbeitet ja auch dann schon sehr lange zusammen, sodass du den Effekt wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig messen könntest, ne?
Ach doch, dass die Genesungsbegleitung bei den Erstgesprächen mitmacht, das machen wir jetzt so seit 2 Jahren. Also
Ah,
das machen
okay,
wir noch
noch gar
nicht
nicht
so
so
lange.
lange.
Nee.
Okay.
Nein, wir sind da ständig auch in so Entwicklungs- und Verbesserungsprozessen, wo man die Dinge weiterentwickeln kann. Deswegen, also das machen wir noch nicht so lange mit den Erstgesprächen.
Und wo würdest du, also dieses ganze Gespräch interessiert mich natürlich sowieso, weil das Thema Peers ja auch immer wichtigeres überhaupt wird im Bereich Gemeindepsychiatrie und deren Einsatz. Und wir haben ja durch die neuen Grundsätze und Leitlinien, auch das LVR zum Beispiel, jetzt eine Peer-Förderung bekommen. Aber mich interessiert halt auch so die Qualität. Also was würdest du sagen? Wir sind ja jetzt dabei, Qualitätskriterien zu entwickeln, eben für diesen Bereich. Wo würdest du ansetzen, wenn du sagst, das macht für mich diese ganz besondere Qualität aus? Also für dich als Unternehmer jetzt, wo würdest du sagen, ist diese besondere Qualität der Peers wirklich zu spüren? Außer dass es diesen Anti-Stigma-Effekt hat, ist es ja auch für dich wahrscheinlich irgendwie. Ja, du sagst ja so, diese Leitungsebene oder sowas, wir profitieren alle davon. Wo misst du da die Qualität? Also warum gönnst du dir sozusagen zwei Peers, die für dich arbeiten?
Ja, ich finde das schwierig, das in so einem Qualitätsrahmen wirklich zu formulieren. Ich hatte das ja schon bei deinen Fragen gelesen, die du mir geschickt hattest. Und da bin ich direkt so ein bisschen hängen geblieben. Weil ich glaube, man muss das wirklich ein bisschen anders betrachten. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie misst man oder worauf legst du Wert, wenn du jetzt eine Sozialarbeiterin einstellst, ja? So, da könnte ich dir sicherlich so ein paar Punkte sagen. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, worauf lege ich Wert, wenn ich ein oder warum, ne, wenn ich ein, ums, wenn es um Genesungsbegleiter geht, das finde ich deutlich schwieriger, weil dann fange ich ja doch an, irgendwie, dann geht es so um Kategorien, die eigentlich Richtung professionelle Helfer geht. Ja, also weiß ich nicht, empathisch, gut in der Gesprächsführung, schafft die organisatorischen Aufgaben, und so weiter, ne? Und das ist aber in der Abteilung Genesungsbegleitung, finde ich, ein falscher Ansatz. Also ich glaube, da komme ich nicht sehr weit, sondern die Genesungsbegleiter zeichnen sich ja dadurch qualitativ aus, dass sie ein umfängliches Erfahrungswissen in Bezug auf psychiatrische Erkrankung und den damit einhergehenden Prozessen, das ist ja sehr, sehr wichtig. Also die haben ja nicht nur Erfahrung mit schwerer Depression, mit Psychosen oder sowas, sondern also mit dieser Symptomatik, sondern die haben ja vor allen Dingen auch Erfahrung mit dem Hilfesystem. Die haben Erfahrung mit Stigmatisierung, die haben Erfahrung mit Zuschreibung, mit Hoffnungslosigkeit, die ihnen entgegengebracht wird, mit Hilflosigkeit von anderen Helfern und so weiter. Und das ist ja das, was für
Was sie
uns hilfreich ist.
auszeichnet.
Ja, also die Erfahrung, das Erfahrungswissen ist das, was uns auszeichnet. Und das ist ja auch das, was in den Genesungsbegleiterkursen, was da halt mit den Teilnehmern quasi oder wozu die Teilnehmer angeregt werden, nämlich das Erfahrungswissen zu heben für sich. Für sich und das aus der Gruppe, was da entsteht. Und das dann halt verfügbar zu machen für andere Menschen, mit denen man dann professionell im Kontakt ist. Ob das dann Kollegen sind oder Klienten oder der Chef. Also das ist die Qualität, würde ich sagen, dass man das Erfahrungswissen, dass man das zur Verfügung stellen kann. Also wir sind mit der Frage beschäftigt, also wie können Genesungsbegleiter, die ausgebildet sind, wie können die sich weiter fortbilden? Ja, und da gibt es natürlich dieses Spannungsfeld zum einen, dass häufig von Arbeitgeberseite dann bestimmte Anforderungen gestellt werden, die aber eher auch auf eine Professionalisierung abzielen. Also mach doch mal eine Gesprächsführungsausbildung. Mach doch mal ein Seminar über irgendwelche Rechtsfragen. Ja, und das führt aber aus meiner Sicht nicht unbedingt dazu, dass Genesungsbegleiter im Unternehmen langfristig auch wirklich dieses Erfahrungswissen zur Verfügung stellen können, sondern das führt ja eher zu einer Angleichung dann zu Sozialarbeitern oder sowas. Und
Ja, und das kann nicht das Ziel
das
sein,
ist nicht
ne?
das Ziel, sondern es würde eher darum gehen, wie können Genesungsbegleiter, auch wenn die in Arbeit sind, weiter so unterstützt werden, dass sie weiter auf ihr Erfahrungswissen auch Zugriff haben und das so weiter zur Verfügung stellen können und nicht Aufgaben von Sozialarbeitern übernehmen.
Okay. Das habe ich jetzt das erste Mal so in dieser Deutlichkeit eigentlich verstanden, muss ich sagen, weil bisher für mich das auch immer sehr sich so die Grenzen da so vermischt haben, ne? Also da gab es für mich nicht so eine klare Linie. Wenn du da dann aber weiter überlegst, weil auch da gibt es ja durchaus Ideen, irgendwie eine Fortbildung für Peers oder sowas, worauf würdest du da dann deine Stärke, also deinen Fokus legen, weil du sagst ja, es kann eigentlich nicht so sehr in diese Richtung Professionalisierung von Gesprächsführung oder sowas gehen, sondern eher Erfahrungswissen. Was würdest du da dir wünschen, sollte man denn dann vertiefend tun, um das
Also
eben.
ehrlich gesagt, ich würde vorschlagen, vertiefend zu tun, die Arbeitgeber und die Unternehmen weiter fortzubilden. Weil ich glaube, das ist häufig ein Problem. Also wenn wir hören von Genesungsbegleitern, die scheitern, ja, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass die deshalb scheitern, weil das Unternehmen und die Teams nicht genügend vorbereitet sind. Ja, und die Arbeitgeber gesagt haben, oh ja, wir stellen mal so jemanden ein, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das macht bestimmt einen guten Eindruck, das schreiben wir dann auch in unseren Flyer rein, ja. Und das geht dann natürlich voll in die Hose. Weil, ne, du hast ja dann so Prozesse im Team, ne, da kommt plötzlich jemand, der will überall mitreden, ja. Der sagt, ich bin auch erfahren. Dann sagt die Krankenschwester, Hallo, ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht und 15 Jahre Berufserfahrung. Was willst du hier? Ja, hatten wir ja genauso im Team, als die Vorwestfall kam, ja, hatten wir genauso Prozesse. Und du musst das halt vernünftig begleiten und du musst vernünftige Leitungsentscheidungen haben und du musst eigentlich einen internen Prozess anregen, ja, wo es wirklich darum geht, wie arbeiten wir recovery-orientiert im Unternehmen? Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für jeden einzelnen Sozialarbeiter? Und welche Stellung hat dann die Genesungsbegleitung da drin? Also ich glaube, das wäre jetzt mein Interesse wirklich, wenn es um Richtung Fortbildung geht. Und ich würde mein Interesse nicht darauf richten, die Genesungsbegleiter weiter fortzubilden. Aber da gibt es natürlich, was ich damit nicht sagen will, ist, dass es dann nicht auch innerhalb des Ex-In-Vereins Deutschland auch Bestrebungen geht, auch Fortbildungen für Genesungsbegleiter zu gestalten. Aber das wäre jetzt nicht mein Fokus, ne?
Ja, weil ich meine, das ist ja auch immer dieses Thema Refinanzierung, ne? Und dafür wäre es natürlich schön, man hätte eine also einen Beruf, der eben auch anerkannt wäre und wo man eben auch wüsste, einzugruppieren unter, ja. Also
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Da sind wir im Ex-In-Verein Deutschland auch schon seit langer Zeit mit beschäftigt und auch mit den Fragen, wie kann sowas gelingen? Also, dass man quasi aus dieser oder dann als Weiterentwicklung für diese Genesungsbegleiter-Qualifizierung dann, dass man dann auch irgendwie eine Ausbildung machen kann oder sowas, um das sicherzustellen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, ne? Weil du hast dann auch immer mit Inhalten zu tun, natürlich, wo was gelernt werden muss.
Ja.
Und nicht, wo du Erfahrungen, die du gemacht hast, quasi auswertest und zur Verfügung stellst, was halt ein bisschen eine andere, also das ist halt eine andere Sichtweise auf die Dinge dann.
Ja.
Nichtsdestotrotz sehe ich das auch, ne? Ich meine, wir haben das Thema ja auch jetzt beim neuen Landesrahmenvertrag in Bezug auf die Eingliederungshilfe, soziale Teilhabe, ne, da ist die Genesungsbegleitung, sehe ich noch nicht, wie die da in Zukunft finanziert werden kann, ja. Weil zum einen im Landesrahmenvertrag steht, dass halt nur Fachkräfte die qualifizierte Assistenz machen dürfen. Und Fachkräfte sind nicht Genesungsbegleiter. Ne, das ist ja das Problem. Und auf der anderen Seite ist die Tätigkeit, die Genesungsbegleiter de facto machen, ist aber die qualifizierte Assistenz. Das heißt, die unterstützen die Menschen im Hinblick auf ihre Perspektiven, die besprechen Ziele mit den Menschen, die entwickeln mit denen recovery-orientierte Aspekte, wie komme ich besser ins Leben, wie werde ich gesunder einfach. Und das ist qualifizierte Assistenz. Ja. Und da dreht sich das ein bisschen im Kreis, weil wenn ich das nicht machen darf, wie soll das dann finanziert werden, ne?
Genau, eben, das ist ja auch wirklich ein großes Thema im Moment. Und es neigen ja immer mehr dazu, vielleicht auch nicht alle gut vorbereitet, aber es neigen ja doch zumindest mal in unserem Bereich jetzt sehr viele dazu, Genesungsbegleiter auch einzustellen. Und dann stellt sich immer wieder die Frage dieser Refinanzierung. Und wir haben das eben auch bei unserem LVR-Projekt jetzt, dass das immer mehr machen wollen, aber dass gar nicht so viel Geld vorhanden ist, um das so zu fördern, ne, in dem Maße, wie es jetzt eigentlich gewünscht wird. Und also was denkst du, müsste denn für dich passieren, damit es eben selbstverständlich wird, Peers in Organisationen zu beschäftigen? Also erstmal sicherlich in unserem Bereich, aber vielleicht dann auch irgendwann noch weitergehend. Also eine Refinanzierung wäre wahrscheinlich eine sichere, wäre ja schon mal eine Hilfe, ne?
Ja, also ich finde jetzt gerade in Bezug auf den Aspekt soziale Teilhabe, in dem ich ja unterwegs bin, wäre halt eine Einsortierung der Genesungsbegleiter unter den Fachkräften, wäre aus meiner Sicht wirklich sinnvoll. Ja, dass das wahrscheinlich zurzeit nicht, also ich vermute, da gibt es enorme Widerstände, vielleicht auch von Seiten der Gewerkschaften oder was, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon, weil das hat ja dann Nachfolge. Probleme zieht das nach sich. Okay. Also das würde ich denken, wäre sicherlich sehr hilfreich, um klar machen zu können, ich kann die einstellen und die werden bewertet wie eine Fachkraft. Ja.
Naja, aber wenn man das BTHG eigentlich konsequent umsetzen würde, müsste man es doch auch fast so sehen, oder?
Ja, ich meine, das ist auch so. Ich verstehe das auch nicht, dass das da total hinten runtergefallen ist jetzt. Aber vielleicht ist da auch der mangelnde Einfluss geltend zu machen, den Genesungsbegleiter natürlich haben. Das ist, wie du fragtest ja zu Beginn unseres Gesprächs, warum ich mich da so engagiere. Es ist natürlich so, wenn Professionelle sich nicht engagieren, ja, dann bleibt es ja auf bestimmten Ebenen auch stecken, weil Genesungsbegleiter sind noch nicht vorgedrungen in die Vorstände. Die sitzen auch nicht beim LVR in irgendwelchen Abteilungsleitungskonferenzen. Das wäre ja alles eigentlich mal notwendig, aber da sind die ja noch lange nicht, ne?
Wobei ich sagen muss, also jetzt hier bei unserem Projekt zum Beispiel, bei Dezernat 8, mit dem wir ja jetzt da ständig zusammensitzen, da sind immer Peers dabei und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass das so ist. Also die sind da sehr unterstützend auch tätig, aber trotzdem, wie gesagt, das ist sicher nur ja, so ein ganz kleiner Schritt auch irgendwie, ne? Aber du als Landesvertreter machst dich dann auch dafür stark oder was sind deine Aufgaben ansonsten noch als Landessprecher?
Ja, wir haben ja jetzt erst gerade angefangen im Sommer mit unserer Landessprechertätigkeit. Das braucht ja auch alles ein bisschen Aufbau. Wir müssen jetzt in Nordrhein-Westfalen erstmal es gibt
Rechtsform schaffen.
also wir haben gar keine Rechtsform für unseren Verein, ja, Verband auf Landesebene. Das ist jetzt gerade in den am Start, dass wir das machen und dann halt die Akteure zu unterstützen, wo es Kurse gibt in Nordrhein-Westfalen, die jeweils zu unterstützen, Anfragen von potenziellen Genesungsbegleitern zu bearbeiten und möglicherweise auch dann tätig zu werden auf politischer Ebene, um das weiter voranzutreiben, ne?
Und wie unterstützt du Unternehmen, die dich jetzt anfragen würden, was sollen wir tun? Wir möchten oder kommen solche Fragen überhaupt also an euch gerichtet irgendwie, wir würden es gerne machen. Wie sollte man es am besten anstellen, Peers in der Organisation zu beschäftigen?
Nee, kommen leider keine Anfragen.
Was würdest du denen antworten, wenn es die gäbe?
Ja, ich würde denen raten, sich zwei Genesungsbegleiter zu suchen und die einzuladen zu einem Workshop. Ja.
Und dann, was würde man da machen?
Ja, man würde in dem Workshop mit dem Team zusammen arbeiten zum Thema Recovery, zum Thema, wie sehe ich eigentlich Menschen mit psychischer Erkrankung? Was habe ich da für eine Idee zu? Was ist meine Haltung zu den Menschen? Also da so einen Prozess miteinander zu beginnen. Ja.
Und wichtig dann auch direkt im Team, sodass eben auch alle dahinter stehen und nicht solche Sachen passieren wie damals mit Frau Westphal, dass man irgendwie gleich schon so ein Missverständnis sozusagen im Raum hat, was warum kannst du mir jetzt hier, obwohl ich eine Ausbildung und so
Ja.
weiter, ne?
Ja, das hat man halt auf jeden Fall, ne, dass so Aspekte dann kommen. Und wichtig ist natürlich auch die Leitung, also was hat die Leitung für eine Idee dazu? Also wenn die Leitung nicht sagt, ja, ich stehe da voll und ganz hinter und das ist jetzt wirklich ein wichtiges Projekt für mich, dann funktioniert das überhaupt nicht, ne? Und natürlich genau mit dem Team zusammenzuarbeiten, zu überlegen, in welchem Bereich könnte so ein Genesungsbegleiter vielleicht arbeiten, was würden wir von dem erwarten? Was haben wir für eine Idee dazu? Wo soll der überall dran teilnehmen? Dann kommen schon die ersten und sagen, aber nicht an der Supervision. Ja, das ist echt, das geht echt nicht. Und das muss man halt dann miteinander, da muss man miteinander ins Gespräch kommen, weil natürlich gehört er zum Team und damit auch zur Supervision, ist ja klar. Ja.
Ja, ich glaube, ich muss das jetzt echt mal so ein bisschen sacken lassen, was du mir heute alles erzählt hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nochmal auf dich zukomme, wenn wir auch vielleicht nochmal wieder einen Schritt weiter sind. Für heute würde ich aber erstmal vielen Dank sagen, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du auf dem Herzen hattest, dir vorher überlegt hast und heute noch loswerden wolltest hier.
Oh, ich glaube, ich bin schon eine ganze Menge losgeworden. Ich
Ja,
schau
ich
mal eben. Ich habe mir
glaube
auch so einen kleinen Zettel
auch. Na,
gemacht.
siehst du.
Nee, ich glaube, es ist gut soweit erstmal.
Okay, dann ganz herzlichen Dank erstmal an der
Ja,
Stelle.
danke auch.
Und wie gesagt, ich glaube, ich komme noch mal auf dich zurück.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie oder ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hinterlasst gerne Kommentare oder Anregungen auf unserer Website unter www.agpr-rheinland.de. Also, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.